Die letzten Kapitel der Chronikbücher wirken auf den ersten Blick wie eine lange Liste von Namen, Zahlen und Aufgaben, weit entfernt vom dramatischen Leben Davids. Und doch öffnen sie einen Blick hinter die Kulissen, was geschieht, nachdem die großen Kämpfe geschlagen sind, wenn Gottes Volk nicht mehr im Feld, sondern vor ihm im Haus Gottes steht? Hier wird sichtbar, wie Gott nicht nur Helden gebraucht, sondern ein geordnetes Volk, in dem jeder Platz und Dienst von ihm gedacht ist. In der Ergänzung zur Geschichte Davids entdecken wir eine tiefere Linie, vom kämpfenden König zum friedlichen Sohn, vom persönlichen Sieg zur gemeinsamen Anbetung, vom irdischen Königtum zur unsichtbaren Herrschaft Christi über seine Gemeinde. Vom kämpfenden David zum siegreichen Christus. Die Chronikbücher stellen David anders vor Augen als die bekannten Geschichten aus 1. Samuel und 2. Samuel. Nicht mehr der dramatische Kampf gegen Goliath oder die Flucht vor Saul steht im Vordergrund, sondern ein König, der im Verborgenen sammelt, ordnet, vorbereitet. 1. Chronik 22 und 29 zeichnen das Bild eines Mannes, der seine letzten Kräfte dafür einsetzt, dass für das Haus Gottes alles in Fülle bereit liegt, und mit all meiner Kraft habe ich für das Haus meines Gottes bereitgestellt. Das Gold für das Goldene und das Silber für das Silberne und allerlei Edelsteine und Alabastersteine in Menge. Hinter dieser äußerlich materiellen Vorbereitung steht ein geistlicher Vorgang, aus den mühsam errungenen Siegen Davids wachsen die Vorräte für den Tempel hervor. Die Kämpfe der Vergangenheit werden in Bausteine für die Zukunft verwandelt. Davids reichliche Vorbereitung der Materialien für den Bau des Tempels Gottes versinnbildlicht Christi Versorgung für den Aufbau der Gemeinde Gottes mit seinem unerforschlichen Reichtum. Alle Reichtümer, die Christus bereitstellt, sind Christus selbst. David war ein Vorbild auf Christus, der den Kampf kämpfte und den Sieg errang. Christus ist der Einzige, der befähigt ist, die Materialien für den Aufbau der Gemeinde Gottes bereitzustellen. So deutet David auf Christus hin, dessen Weg durch die Evangelien von einem viel tieferen Kampf geprägt ist, gegen Satan, Sünde und Tod. Sein ganzes Leben ist ein Ringen um Menschen, ein Durchbrechen der Finsternis, das am Kreuz seinen Höhepunkt findet und in der Auferstehung bestätigt wird. In diesem Kampf gewinnt Christus alles, was für den Aufbau seiner Gemeinde nötig ist. Davids Gold und Silber sind ein Schatten des unerforschlichen Reichtums Christi, von dem Paulus sagt, dass er ihm gegeben sei, den Nationen den unerforschlichen Reichtum Christi als Evangelium zu verkündigen. Was in Christus bereitgestellt wird, sind nicht nur Gaben, sondern er selbst, Vergebung, neues Leben, Gnade, Trost, eine lebendige Hoffnung, alles ist Ausdruck seiner Person. Darum ist der Aufbau der Gemeinde nie ein Werk aus menschlicher Substanz. Die Kirche ruht nicht auf unserer Opferbereitschaft oder unserem religiösen Eifer, sondern auf dem, was Christus in seinem Leidensweg errungen hat. Wenn David sagen kann, dass er in Menge vorbereitet hat, dann ist dies ein schwaches Bild dafür, dass im gekreuzigten und auferstandenen Herrn kein Mangel und keine Lücke ist. Selbst dort, wo unsere Kräfte versagen, bleibt seine Fülle unberührt. Das verändert den Blick auf Dienst und Gemeindeleben. Wir versuchen nicht, aus uns selbst etwas beizusteuern, sondern schöpfen aus einem Vorrat, der vor unserer Zeit und unabhängig von unserer Leistung bereitgestellt wurde. Wer das erkennt, darf sein persönliches Ringen anders lesen. Viele Tränen, verborgene Kämpfe, unscheinbare Treue werden in der Hand Christi zu Material für seinen Bau. Nicht weil unser Leiden irgendetwas zu seinem Werk hinzufügt, sondern weil er es in seine Geschichte hineinzieht und fruchtbar macht. So wird die Ergänzung zur Geschichte Davids zu einer Ermutigung. Über allem, was uns mühsam und zersplittert erscheint, steht ein König, der aus Kämpfen Vorräte und aus Schwachheit Bausteine schafft. Im Licht seines vollendeten Sieges darf Gemeindeleben zu einem Raum des Vertrauens werden, in dem wir miteinander aus dem Leben, was er unter Schmerzen erworben hat, und gerade darin erfahren, wie tragfähig seine vorbereitete Fülle ist. Und mit all meiner Kraft habe ich für das Haus meines Gottes bereitgestellt, das Gold für das Goldene und das Silber für das Silberne und die Bronze für das Bronzene, das Eisen für das Eiserne und das Holz für das Hölzerne, Onyxsteine und eingefasste Steine. Steine zur Verzierung und Mosaiksteine und allerlei Edelsteine und Alabastersteine in Menge. Und außerdem, weil ich gefallen habe an dem Haus meines Gottes, habe ich, was ich als Eigentum an Gold und Silber besitze, für das Haus meines Gottes gegeben, über all das hinaus, was ich für das Haus des Heiligtums bereitgestellt habe. Mir, Dem Allergeringsten von allen Heiligen ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unerforschlichen Reichtum Christi als Evangelium zu verkündigen. Die Ergänzung der David-Geschichte in 1. Chronik lädt ein, das eigene Glaubensleben nicht mehr als Abfolge isolierter Kämpfe zu sehen, sondern als Teil eines größeren Werkes Christi. Er hat alles Nötige für seinen Bau schon erworben, unser Anteil besteht darin, in dieser Fülle zu leben, statt aus eigener Kraft zu konstruieren. Wo der Blick auf ihn als den siegreichen König klar wird, verliert der Druck, die Gemeinde tragen zu müssen, seine Schwere, und an seine Stelle tritt die stille Freude, sich von seinen Reichtümern tragen und in seinen Bau einfügen zu lassen. Vom friedlichen Salomo zur Ordnung im Leib Christi. Auf Davids Kämpfe folgt in den Chronikbüchern ein erstaunlicher Szenenwechsel. Plötzlich geht es nicht mehr um Schlachtpläne und Feldzüge, sondern um Listen, Abteilungen, Dienstordnungen. 1. Chronik 23 bis 26 zeigt, wie der alte König vor seinem Sterben den priesterlichen und levitischen Dienst in sorgfältiger Ordnung einrichtet. Und David teilte sie mit Zadok von den Söhnen Eleasars und Ahimelech von den Söhnen Itamars nach ihrem Amt in ihren Dienst ein. Priester, Sänger, Torwächter, Schatzverwalter, Richter, jeder Bereich bekommt seine Zugehörigen, seine Zeiten, seine Aufgaben. Was auf den ersten Blick trocken wirkt, ist in Wirklichkeit ein geistliches Bekenntnis. Gottes Haus ist kein zufälliger Haufen frommer Aktivitäten, sondern ein geordnetes Ganzes unter der Hand des Königs. Die Kapitel 23 bis 26 halten fest, wie David die Reihenfolge der Dienste der Priester und Leviten anordnete. Dies versinnbildlicht, dass Christus als das Haupt des Leibes in seinem Leib eine Ordnung eingesetzt hat, an die sich alle Glieder halten sollen. Wir müssen erkennen, dass es im Leib Christi eine Ordnung gibt und dass die verschiedenen Glieder an einen bestimmten Platz gesetzt sind. Die Anordnung im Leib ist keine Frage von höher oder niedriger, vielmehr ist sie ganz und gar eine Frage dessen, was Christus angeordnet hat. Diese Ordnung ist kein System menschlicher Rangfolge. Die Chronik betont, dass sowohl die Söhne Eleasars als auch die Söhne Itamars durch Lose eingeteilt werden. Niemand setzt sich selbst an die erste Stelle, und niemand wird von Menschenhand zurückgestuft, die Einteilung geschieht vor dem Herrn. Im Licht des Neuen Testaments wird deutlich, dass hier ein Bild für den Leib Christi gegeben ist. Paulus schreibt, es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist, und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr. Wie in Israel nicht alle Priester waren und nicht alle Torwächter oder Sänger, so haben auch in der Gemeinde nicht alle denselben Auftrag. Die Vielfalt der Dienste gehört zur Schönheit des Hauses Gottes. Gerade die unscheinbaren Bereiche erhalten ein besonderes Gewicht. Die Torwächter, die die Eingänge bewachen, und die, die Schätze verwalten, stehen in derselben Erzählung wie die Priester, die Opfer darbringen. Davids Ordnung macht deutlich, auch Schutz, Verwaltung und äußere Ordnung gehören zur Anbetung. Im Leib Christi spiegelt sich das darin, dass organisatorische Verantwortung, praktische Hilfe, seelsorgerliche Wegbegleitung und geistliche Verkündigung nicht gegeneinander ausgespielt werden. Alles wird wertvoll, sobald klar ist, dass Christus als Haupt dahinter steht und dass der Heilige Geist die Gaben verteilt und die Plätze bestimmt. Wenn diese Sicht an Raum gewinnt, kann das Zusammenleben der Glieder entspannen. Der Vergleich verliert seine Macht, weil nicht mehr gefragt wird, welcher Dienst wichtiger ist, sondern wer wo von Christus her hingestellt ist. Die chronistische Ergänzung zur David-Geschichte wird dadurch zu einem Trost, der, der für uns gekämpft und für uns gesammelt hat, ordnet auch unser Miteinander. Wer seinen Platz im Licht dieses Hauptes annimmt, muss sich nicht mehr überhöhen und auch nicht verstecken. In der schlichten Treue zum eigenen, oft kleinen Dienst wird Christi Herrschaft geehrt und sein Leib wird zu einem geordneten, anbetenden Volk, in dem jeder Beitrag, sichtbar oder verborgen, in den Lobpreis Gottes hineinklingt. Und David teilte sie mit Zadok von den Söhnen Eleasars und Ahimelech von den Söhnen Itamars nach ihrem Amt in ihren Dienst ein. Und zwar teilten sie diese wie jene durch Lose ein, denn die Obersten des Heiligtums, die Obersten vor Gott, waren aus den Söhnen Eleasars und aus den Söhnen Itamars. Und der Schreiber Schemaja, der Sohn Netanels, von Levi, schrieb sie auf in Gegenwart des Königs und der Obersten und des Priesters Zadok und Ahimelechs, des Sohnes Abjatars, und der Familienoberhäupter, der Priester und der Leviten. Je ein Vaterhaus wurde ausgelost für Eleasar, und je eins wurde ausgelost für Itamar. Die Ordnung unter Salomo spiegelt eine geistliche Wirklichkeit wider. Christus als Haupt setzt im Leib Christi Glieder an ihren Platz und vertraut ihnen bestimmte Dienste an. Wer diese Ordnung als Ausdruck seiner Fürsorge versteht, darf den eigenen Dienst nicht länger entwerten und auch den Dienst anderer nicht verachten. In der Anerkennung der von Christus geschenkten Verschiedenheit beginnt Gemeindeleben, weniger ein Feld stiller Rivalität und mehr ein Raum dankbarer Ergänzung zu werden, in dem die vielen Dienste gemeinsam auf Gottes Haus und seine Ehre ausgerichtet sind. Von Davids Regierung zur Herrschaft Christi und Gottes ewiger Absicht. Am Ende der David-Geschichte weitet sich der Blick über den Tempel hinaus auf das Ganze des Reiches. 1. Chronik 27 zeichnet die Verwaltung Davids nach: Heerführer, die in Schichten dienen, Verwalter der Vorräte, Verantwortliche für Feldarbeit, Weinberge und Vieh, Berater und Schriftkundige. Und über die Vorräte des Königs war Asmavet, der Sohn Adiels. Und über die Vorräte auf dem Feld, in den Städten und in den Dörfern und in den Türmen war Jonathan, der Sohn Usias. Hier tritt ein Königreich vor Augen, in dem nichts dem Zufall überlassen ist, in dem Versorgung, Schutz und Gerechtigkeit organisiert werden. Diese Strukturen sind mehr als Verwaltungstechnik, sie spiegeln den Anspruch, dass die Herrschaft des Königs alle Lebensbereiche durchdringt. Die Beamten, die dem König dienten, waren in 12 Abteilungen eingeteilt, jede Abteilung umfasste 24.000 Mann und besorgte die Angelegenheiten des Königs Monat für Monat das ganze Jahr hindurch. Das war übertrieben und könnte ein verborgener Faktor für den Aufstand nach der Zeit Salomos gewesen sein. Ein Genuss, der zu luxuriös ist, kann nicht von Dauer sein. Auch heute sollte niemand einen übermäßigen, allzu luxuriösen Genuss haben. Zugleich verschweigt die Chronik die Schattenseiten nicht. Die Einteilung des Heeres in 12 Abteilungen von je 24.000 Mann, die die Angelegenheiten des Königs Monat für Monat besorgen, wirkt beeindruckend, ist aber im Licht späterer Entwicklungen auch ein Hinweis auf mögliche Übertreibung und Belastung. Ein Hof, der zu luxuriös lebt, bereitet den Boden für spätere Spannungen. Darin liegt eine leise Warnung: Menschliche Herrschaft, so wohlgeordnet sie erscheinen mag, bleibt begrenzt und gefährdet. Sie weist über sich hinaus auf eine andere Königsherrschaft, in der Ordnung nicht zur Last und Genuss nicht zur Verführung wird. Das Neue Testament setzt genau hier an, wenn es Christus als das wahre Haupt beschreibt. Paulus fasst das Verhältnis im Reich Gottes so: Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Gott aber das Haupt Christi. Hinter aller sichtbaren Autorität steht die unsichtbare, sanfte und zugleich verbindliche Herrschaft des Sohnes unter dem Vater. Im Gemeindeleben bedeutet das, Leitungsaufgaben, Verwaltungsdienste, Entscheidungen über Ressourcen sind nie Selbstzweck, sondern Ausdruck dieser höheren Ordnung. Wo Christus tatsächlich als Haupt geachtet wird, verliert Herrschaft ihren Drang zur Selbstabsicherung und gewinnt den Charakter von Dienst. Damit rückt auch Gottes größere Absicht in den Vordergrund. Die letzten Verse der Chronik deuten an, dass über David und Israel hinaus eine weitreichende Geschichte im Gang ist. Es wird berichtet von seiner ganzen Regierung und seiner Macht und die Zeiten, die über ihn und über Israel und über alle Königreiche der Länder dahingegangen sind. Hinter den wechselnden Reichen steht der Gott, der eine ewige Wohnstätte bereitet, die im Bild der Stadt Gottes, des neuen Jerusalem, sichtbar wird. Er will seine eigene Fülle in Menschen hineinlegen, damit sie mit ihm zu einem unauflöslichen Bau werden. Und über die Vorräte des Königs war Asmavet, der Sohn Adiels. Und über die Vorräte auf dem Feld, in den Städten und in den Dörfern und in den Türmen war Jonathan, der Sohn Usias. Dazu seine ganze Regierung und seine Macht und die Zeiten, die über ihn und über Israel und über alle Königreiche der Länder dahingegangen sind. Die Verwaltung Davids weist über die politische Organisation Israels hinaus auf die königliche Herrschaft Christi, unter der alle Bereiche des Lebens und der Gemeinde ihren Ort finden sollen. Wo seine sanfte, aber verbindliche Autorität anerkannt wird, verändert sich der Umgang mit Macht, Besitz und Verantwortung. An die Stelle von Übertreibung und Selbstdarstellung treten Dienst, Maß und Ehrfurcht vor Gott. So wird das alltägliche Verwalten, im persönlichen Leben wie im Gemeindeleben, Teil von Gottes Weg zu seinem ewigen Ziel, in dem seine Herrschaft und seine Wohnung unter den Menschen voll sichtbar werden. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der wahre David bist, der im Kampf den Sieg errungen und für uns alle Schätze des Himmels bereitet hat. Danke, dass deine verborgenen Leiden und deine sichtbare Herrlichkeit das Fundament für den Bau deiner Gemeinde sind. Stärke unser Vertrauen, dass deine Gnade ausreicht, um aus unserem Leben Bausteine für dein Haus zu machen, auch wenn wir unsere Schwachheit sehen. Lehre uns, unseren Platz im Leib Christi dankbar anzunehmen und in der Ordnung deines Geistes zu leben, damit deine Gemeinde ein geordnetes, anbetendes und von dir erfülltes Volk ist. Lass uns deine Herrschaft gerne bejahen und inmitten aller Veränderungen auf dein ewiges Ziel ausgerichtet bleiben, in dem Gott und Mensch untrennbar vereint sind. Erfülle uns mit der Hoffnung, dass nichts, was du in uns und durch uns tust, vergeblich ist, sondern in deinem ewigen Baubestand hat. Amen.